Hallo und sportlichen guten Morgen am Sonntag. Ich begrüße Bischof Christian Stäblein.
Schönen guten Morgen, lieber Herr Wittke. Und auch wir gehen an den Start. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Lieber Herr Bischof, Sie sind so gut im Beruhigen und Wogenglätten bei mir. Und das brauche ich, denn ich bin sauer, so ganz konkret auf das Beschmieren des Brandenburger Tores. Jetzt hat es sogar Auswirkungen auf den Berlin-Marathon. Ich meine, da kommen Leute aus der ganzen Welt, wollen vielleicht einmal im Leben das Brandenburger Tor erleben, einmal da durchlaufen. Und dann ist es beschmiert, mit Rot-Weiß-Band abgeriegelt, hässlich. Okay, man wird durchlaufen können, immerhin. Und wenn mir dann auch noch ein Klimaaktivist erzählt, würde, naja, aber was ist ein beschmiertes Brandenburger Tor gegen die Klimakatastrophe? Dann denke ich auf der anderen Seite, na und, was hast du denn jetzt für den Klimaschutz damit getan? Das macht mich fertig.
Also, ich kann Sie verstehen, lieber Herr Wittke. Mit dem Brandenburger Tor, glaube ich auch, haben sich die Klimaaktivisten ein Eigentor geschossen. Das Tor steht für so viel Freiheitssehnsucht und Demokratie in der jüngeren Geschichte. Also das ist eine blöde Aktion und ich kann nur versuchen, daran mitzuhelfen, dass wir trotzdem nicht aufhören, über das zu reden, worum es gehen soll, umsteuern in der Klimakatastrophe, das nicht wegschieben oder verdrängen. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist das Anliegen. Sie wollen beim Verdrängen stören und das verstehe ich, auch wenn... Aber ich will da jetzt nicht schönreden.
Ja, aber ich will noch mal was anderes dazu sagen. Wissen Sie, diese Klimaaktivisten, die ziehen ja sehr gerne Vergleiche heran mit so wirklich beeindruckenden Menschen wie Martin Luther King oder Mahatma Gandhi und deren Engagement und deren Art auch zu protestieren, nämlich gewaltfrei. Ich habe mich jetzt entschieden, ich drehe den Spieß um. Ich ändere die Perspektive. Ich nehme mich jetzt mal wahr als gewaltfreien Kämpfer für Gerechtigkeit und werde auf die Provokationen durch die Klimaaktivisten, auf deren Art von Gewalt, und für mich ist das eine Form der Gewalt, eben nicht mit Gegengewalt reagieren. Für mich sind die Aggressoren, aber ich folge einem Martin Luther King oder einem Gandhi nach, indem ich eben nicht mit Gewalt darauf reagiere, und ich komme mir komisch vor, wenn ich mich in eine Reihe mit denen setze. Also so wie die Klimaaktivisten zumindest der letzten Generation für sich in Anspruch nehmen, ich will da nicht alle über einen Kamm scheren, sie sind die coolsten, die klügsten, die betroffensten, so nehme ich jetzt einfach mal für mich in Anspruch, ich bleibe cool, handle klug und halte mich zurück, auch wenn es mir schwerfällt.
Und ich spüre Ihren Ärger und das ist gut. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die das so empfinden wie Sie. Und ich freue mich, wenn Sie sagen, Sie bleiben klug. Für mich gehört dann eigentlich zweierlei dazu. Erstens diesen Ärger, den ich gut verstehen kann und den ich oft auch spüre, aber dann doch wieder dahin lenken, worum es geht. Klimakatastrophe, Schöpfung bewahren, umsteuern und den Ärger ruhig auch auf die bringen, die an der Stelle offensichtlich immer noch nicht verstanden haben, worum es geht. Und das Zweite, und ich glaube, das gehört zur Klugheit und dazu kann ich auch nur aufrufen, in jede Richtung Methoden finden, die Menschen mitnehmen bei dieser wichtigen Aufgabe und nicht gegeneinander aufbringen. Methoden des Protestes und viele, viele kleine Schritte, die machen nämlich ganz viele schon, viele, viele kleine Schritte, damit wir wirklich umsteuern und dabei ganz viele mitkommen und nicht alles auseinanderläuft.
Vergangenen Mittwoch, Herr Bischof, ist Weltkindertag gewesen und wir hatten deshalb Kinder gebeten, uns mal ihre Wünsche zu nennen, und die haben wir dann im Programm gespielt, und die Kinder sind ja einfach so großartig in ihrer Klarheit und Direktheit. Ein Junge sagte zum Beispiel, also ja fast emotionslos, scheinbar emotionslos, ich möchte, dass meine Oma nicht stirbt, die hat nämlich Krebs und ich habe sie ganz doll lieb. Oder ein Mädchen, ich wünsche mir, dass ich meinen Vater bald wiedersehen kann. Der ist jetzt seit anderthalb Jahren im Krieg in der Ukraine. Und diese Kinder sagen das eben mit einer Klarheit und Festigkeit und einer Direktheit, die mich wahnsinnig berührt.
Ja, wenn wir nicht werden wie die Kinder. Ihnen, sagt Jesus, gehört das Himmelreich. Sie zeigen uns, was bitten heißt, was Erbarmen suchen heißt. Gott, erbarme dich.
Nun bilde ich mir nicht ein, Herr Bischof, nur weil ein paar tausend Menschen in der Innenstadt von Berlin durch die Gegend rennen, dass ganz Deutschland, dass die ganze Stadt im Marathonfieber ist. Viele interessiert es gar nicht und viele kriegen es auch gar nicht mit. Wenn sie länger schlafen und in einem Außenbezirk vielleicht oder einer anderen Stadt wohnen, aber wenn man dann mal ein bisschen genauer hinschaut und sich einfach mal auf etwas Neues auch einlässt, dann merkt man, das ist ja doch ganz schön, ganz spannend oder aufregend oder lustig, wie beim Basketball. Mit einem Mal nach dem Weltmeistertitel ist es mit einmal dann doch auch für viele andere interessant, weil man sich mal drauf eingelassen hat. Mhm. Worauf dürfen wir uns denn heute einlassen?
Okay, also ist der 16. Sonntag nach Trinitatis. Heute geht es um das, was durch Jesus, durch Gott anders wird in dieser Welt. Und zwar fundamental anders, wie das Leben mitten in den Tod tritt. Die Auferweckung des Lazarus ist einer der Texte heute. Es gibt eine Geschichte, wo Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt, also der gestorben ist, der auferweckt wird. Aber, und auch das gehört zum Sonntag, es ist noch nicht endgültig. Der Lazarus wird wieder sterben, das Leben bleibt bedroht, Vertrauen bleibt für uns immer auf die Probe gestellt. Es ist, jetzt nehme ich doch das Bild, was heute durch die Stadt läuft sozusagen, es ist ein Marathonlauf und wir sind noch nicht da. Wir warten auch im Glauben noch darauf, dass das Heil ganz und gar wird. Lazarus stirbt nochmal und wir warten auf die Rückkehr Jesu, auf seine Wiederkehr. Warten. Auch darum geht es heute. Warten und dabei laufen und daraus sogar Energie ziehen. Ich sag mal Marathon.
Es ist schon okay. Heute ist Sonntag. Heute sollen Sie sich nicht anstrengen. Heute übernehmen wir für Sie sogar das Umblättern in einem Buch, das Aufschlagen einer Seite. Wir kommen zur Bibelstelle.
Genau, und die steht heute im Neuen Testament aus dem Hebräerbrief. Also im Neuen Testament sind ja auch eine ganze Menge Briefe gesammelt. Die meisten sind von Paulus. Der Hebräerbrief ist so eine Art Rundschreiben an die frühen christlichen Gemeinden, an die ersten Christinnen und Christen. Und da im 10. Kapitel heißt es, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten.
Es ist ja immer spannend, Herr Bischof, wie unterschiedlich so Bibelstellen wirken. Diesmal war es bei mir, ich war nach dem ersten Satz eigentlich schon raus, aber im Positiven, weil ich da gleich hängen geblieben bin und dachte so, oh, der ist toll, oh, der ist schön, den mag ich. Und dann habe ich das andere gar nicht mehr so richtig, gebe ich ehrlich zu, mitbekommen. Dann werft euer Vertrauen nicht weg.
Ja, also erstens, ich verstehe das sehr gut, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das ist ein Satz aus dem Hebräerbrief. Sie sagen, Sie sind danach im positiven Sinne ausgestiegen. Das ist so ein typischer Satz, der fett unterlegt ist in den Bibelausgaben. Früher jedenfalls, als man das noch so in Papierform gehabt hat. Das ist so ein richtiger Merk- und Glaubenssatz. Ich vermute, es ist auch für viele in den früheren Generationen Konfirmations- oder Taufspruch gewesen. Es ist ja einer, der stärkt sozusagen in den Zeiten, in denen es nicht leicht ist. Man muss sich das immer klar machen. Also Rundbrief an die frühen Christinnen und Christen heißt an dieser Stelle Rundbrief in die Situation der Verfolgung und Bedrängung. Heißt sozusagen, eigentlich sind die mit großer Hoffnung aufgebrochen und jetzt spüren sie, sie bleiben wenig, sie bleiben klein, sie werden verfolgt. Und dann heißt es, mit Hinweis auf Christus und seine Wiederkunft und sein Stärken, dann heißt es, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Also das sind, genau wie Sie sagen, ganz klare Sätze mitten hinein in eine schwierige Zeit. Und ich glaube, deswegen ist das auch, wenn das für uns jetzt eine ganz andere Situation ist, immer wieder im Grunde auch so direkt zu übertragen, dass ich das spüren kann. Wirf dein Vertrauen nicht weg, ist ja oft nicht leicht. Also leichter ist das Vertrauen wegzuwerfen und zu sagen, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Also wir gehen halt so auf die Kipppunkte zu, ob jetzt persönlich oder gesellschaftlich oder global. Nein, werft euer Vertrauen nicht weg, werft eure Hoffnung nicht weg, werft euren Mut das, was dran ist, auch zu tun und das Verheißene zu empfangen, werft das nicht weg.
Ich frage mich, ich schätze mich so glücklich, dass ich in mir spüre, dass ich dieses Vertrauen habe. Und ich weiß häufig tatsächlich auch gar nicht, wieso eigentlich, wo kommt es her? Und ich reg mich ja auch hier und da über bestimmte Dinge auf, aber irgendwie so ein Grundvertrauen habe ich tatsächlich. Wo kommt das her? Nun werden Sie mir nicht sagen können, woher das Grundvertrauen bei mir kommt, aber wie kann man anderen Menschen, die dieses Grundvertrauen nicht haben, wie kann man denen das erklären, in Worte fassen, beibringen, schenken?
Also da es ja auch bei Ihnen von Gott kommt und ein Geschenk Gottes ist und nicht Sie das gemacht haben und ich das nicht gemacht habe und niemand anders, ist es erstmal ganz wichtig festzuhalten, wir können das nicht machen beim anderen, schenken, da hineintun. Aber ich glaube schon, dass wir Räume öffnen können, etwa mit Reden, aber auch mit vielen anderen Dingen, die man tun kann, Räume öffnen können, in denen sich das einstellen kann. Aber ich bin nicht der das hier verfügbar macht, ja, und Hoffnung verfügbar machen oder Glauben verfügbar machen ist was ganz Furchtbares. Aber auch ganz furchtbar ist, manchmal sagen zu müssen, ich spüre es nicht und dann kann ich es auch nicht machen, sondern nur bitten, dass es kommt. Also das, was Sie gesagt haben, ist ja oft auch umgekehrt die Situation, in die hinein der Hebräerbrief spricht, werft euer Vertrauen nicht weg, weil in dem Moment ja nichts näher läge, als es wegzuwerfen oder auch schon weggeworfen zu haben. Und dann sich zusprechen zu lassen, es kommt doch.
Ich habe in den Berichten über die UN-Vollversammlung und die Sitzungen des UN-Sicherheitsrates gehört, dass man den Eindruck bekommen hätte, die Welt hätte sich an den Ukraine-Krieg gewöhnt. Selbst bei der Rede eines Präsidenten Zelensky seien Stühle frei geblieben. Nicht aus Protest, sondern weil man sich mit anderen Dingen beschäftigt hätte. Zwischen Armenien und Aserbaidschan ist ein weiterer neuer Kriegsherd und Konfliktherd aufgeploppt. Wieder Tote, wieder Vertreibung und Verfolgung. Aber Achtung, Ironie. Zum Glück ist ja in Syrien wieder Frieden. Meine Güte, schenken Sie uns eine Fürbitte. Gerne mit einer Klarheit, Direktheit und Festigkeit wie von den Kindern vorhin.
Gott, wir bitten dich für die Menschen im Krieg. Für die Kinder, für die Großen, für die Kleinen. Lass sie leben. Geh mit ihnen in diesen Tagen des Aushaltens mit. Geh mit ihnen durchs Leben. Gott, mach uns zum Werkzeug deines Friedens und lass ihn werden. Halte aus mit den Geschundenen, schenk Hoffnung und Vertrauen und dass sich dein Leben zeigt am Ende.
Amen. Ja. Weltkindertag vergangene Woche. Mal abgesehen davon, dass Kinder selbst ein Segen sind, so brauchen sie doch auch immer wieder unseren Segen, unseren Schutz, unsere Begleitung, unser Loslassen, unser Vertrauen, wofür wir wiederum Stärkung brauchen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Gestern ist kalendarischer Herbstanfang gewesen, Herr Bischof. Sie wissen ja, wie sehr ich den Sommer in die Länge ziehen mag. Aber jetzt ist es okay, jetzt darf der Herbst kommen. Ich freue mich jetzt auch auf Ihre Maus Frederik, von der Sie immer mal wieder erzählen, die die Farben sammelt für den Winter, für die Dunkelheit. Ich freue mich auf jeden Fall über alles, wo ein Licht durchscheint.
Dieses Licht und die Farben können ja auch sehr helfen, manchmal auch bei diesem Räume aufschließen, worüber wir geredet haben. Ich freue mich auf die Farben. Die Farben tun gut. Übrigens habe ich neulich beim Fahrradfahren tatsächlich eine Kastanie voll auf den Kopf gekriegt. Die kommen ja jetzt auch runter. Oh. No, das ist schon sozusagen ein Wachmacher, sage ich mal. Ja, also der Herbst macht auf seine Weise auch wach. Wach fürs Leben, gerade dann, wenn es um jetzt, sagen wir immer, Abschiede, die Natur dann da inszeniert. Die Farben und all das macht wach und darauf freue ich mich auch.
Besser die Kastanie auf den Kopf zu bekommen, als über sie rüberzufahren und dann ins Schleudern zu kommen. Das kann nämlich ganz schön knifflig werden und Ich schieße die Kastanien ja immer am liebsten durch die Gegend. Aber damit sind wir wieder beim Sport. Schönen Start in die neue Woche wünsche ich Ihnen.
Eine gesegnete, gute, eine farbenfrohe Woche wünsche ich.